Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Es gibt wenige Bücher, über die bei uns in den letzten Jahren so viel geredet wurde wie über Didier Eribons Rückkehr nach Reims. Jetzt erscheint eines seiner älteren Bücher bei uns, seine Betrachtungen zur Schwulenfrage. Darüber werden wir reden und über einen sehr offensiven Aufruf gegen die Regierung Macron, den Didier Eribon mit unterschrieben hat. In unserer Rubrik aus den Listen, da schauen wir uns aktuelle Bestseller an. Heute ist das ein Buch von Sabine Bode. Sabine Bode hat schon für prominente Comedians geschrieben, für Harald Schmidt, Anke Engelke und Harpe Kerkeling, also die allererste Riege. Sie ist mit eigenen Programmen unterwegs und ihr jüngstes Buch heißt Älter werden ist voll sexy, man stöhnt mehr. Auf Platz 10 steht das auf der Spiegel-Bestsellerliste bei den Paperback-Sachbüchern. Und Kim Kindermann hat das Buch für uns gelesen. Über den Titel muss man erstmal hinwegkommen, oder?
Ja, ich sag mal, also ich persönlich liebe dreckige Witze, aber Titel, die versuchen lustig zu sein, da habe ich ein bisschen mit Problemen. Zumal ich ja finde, dass ihr den absoluten Burner in diesem Bereich, nämlich Ich hatte mich jünger in Erinnerung, nicht toppt. Das hat mich natürlich schon mal ein bisschen enttäuscht. Denn tatsächlich hat die Bochumerin hier ihr Bühnenprogramm zu Papier gebracht. Sie selbst sagt, das soll ein Stück überdrehte Trostlektüre für alle Frauen ab 50 sein. Und sie will entlastende Hinweise darauf geben, was Frau ab 50 einfach nicht mehr muss. Denn Zitat, unsere Jugend ist verdammt lang her. Und das Her hat sie wie das englische Wort für Haar geschrieben, also H-A-I-R, was zeigt, wohin die Reise hier geht.
Jetzt ist das Buch ein Bestseller, wie gesagt. Haben Sie eine Form von Erklärung dafür?
Ja, es geht hier so ein bisschen um alles und ums Nichts. Es geht ums Dating, ums Internet, ums Fernsehen, ums Abnehmen, um Sport, warum es dann beigefarbene Schuhe auf einmal gibt für Frauen ab 50 oder BHs in Problemgröße 100E. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt, aber gut, es gibt sie. Oh, es geht ums Kochen, ums Selbermachen. Das wird hier alles so vermengt. Sozusagen die Sicht einer älteren Frau auf das Leben. Sie schaut zurück und lässt uns teilhaben in so einer Form anekdotenhafter Rückschau, das vermengt sie mit Privatem und Einmischung aus ihrer Umgebung. Also das packt sie so zusammen, dann eben mit so Beobachtungen, dass das Leben sich verändert, dass Brötchen heute eben nicht nur einfach noch mehr Brötchen sind, sondern Weizenwichtel oder Sesamseppel. Also 219 Seiten geht das so. Ich persönlich habe das erste Mal tatsächlich auf Seite 78 gelacht. Da war nämlich der Satz, das virtuelle Leben ist viel besser als das echte, denn, Zitat, im wahren Leben würde ich mir voll in die Hose machen, wenn mir 14 Leute folgen würden. Das fand ich jetzt persönlich ganz lustig, aber Seite 78 war das auch erst.
Also nach langem Warten. Also eine Empfehlung ist es ganz offensichtlich nicht von Ihnen.
Nein, nein, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich wirklich ein bisschen gefragt, was soll mir daran jetzt helfen, mit dem Älterwerden besser klarzukommen? Gar nichts. Und ich finde, das ist ein bisschen das Problem mit solchen Büchern. Die versuchen nämlich dem Alter mit so einer Art Galgenhumor entgegenzutreten. Ich finde das unerträglich, zumal die Autorin hier auch viele Klischees einfach wirklich richtig fett bedient. Sie schreibt dann selbst über dralle blonde Frauen, denen ältere Männer gerne hinterher gucken. Also ich muss sagen, wenn solche Bücher alles sind, was Frauen erwarten, wenn sie älter werden, dann kann man wirklich Angst bekommen.
Das Buch von Sabine Bode, Älter werden ist voll sexy, man stöhnt mehr, aus dem Goldmann Verlag. Wie gesagt, auf Platz 10 der Spiegel-Bestsellerliste bei den Paperback-Sachbüchern. Besten Dank an Kim Kindermann. Rückkehr nach Reims. Dieses Buch von Didier Eribon, das wurde bei uns ungemein viel besprochen, gelobt, diskutiert. Es war eins der diskursprägenden Bücher der letzten Jahre. Diese autobiografische Studie von Didier Eribon, die hat ein neues Nachdenken in Gang gesetzt über die Frage, warum die Linke die Verbindung zu den Arbeitern so stark verloren hat. In Frankreich und anderswo, eben auch bei uns. Jetzt erscheint ein neues Buch von Didier Eribon in Deutschland. Ein Buch, das in Frankreich schon vor 20 Jahren herausgekommen ist, seine Betrachtungen zur Schwulenfrage. Ich habe gestern mit Didier Eribon sprechen können und ihn zuerst gefragt oder gesagt, ich freue mich ja, dass Sie nach Berlin gekommen sind, um Ihr Buch hier vorzustellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sie Paris gar nicht gern verlassen zurzeit, wo jetzt die Großstreiks gegen die geplante Rentenreform in Gange sind. Wären Sie jetzt nicht lieber in Paris?
Ah oui, je suis très content d'être en Allemagne. J'aime toujours beaucoup être en Allemagne.
Ich bin sehr froh, hier in Deutschland zu sein. Ich bin immer gerne in Deutschland. Gerade war ich in München. Aber leider bin ich gerade nicht in Paris. Das stimmt, das bedauere ich. Und kann nicht an dieser immensen sozialen Bewegung teilnehmen oder die beobachten, die wir gerade sehen. Es passiert etwas in Frankreich. Es gibt eine Revolte gegen Macron und seine Regierung, eine Revolte gegen die neoliberale Agenda dieser Regierung, gegen die Zerstörung des Rentensystems, der Schule, der Krankenhäuser, des gesamten sozialen Systems, des öffentlichen Dienstes in Frankreich. Die Grandeur des Sozialsystems in Frankreich ist bedroht durch die Maßnahmen der Regierung.
Je crois qui faisait la grandeur du système social français.
Sie sind ja ein entschiedener Gegner der Politik von Emmanuel Macron, das haben Sie schon bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt, und Sie haben sich sozusagen auch beteiligt jetzt an diesem Aufruhr. Sie haben einen Aufruf mit unterschrieben gegen die Politik der Regierung Macron. Ich zitiere mal aus dem Aufruf: gegen die Offensive der neoliberalen und autoritären Regierung. 180 Schriftsteller, Soziologen, Philosophen, Ökonomen haben diesen Aufruf mit unterzeichnet. Neben ihnen Annie Ernaux dabei, Thomas Piketty, Hélène Cixous, Édouard Louis zum Beispiel. Was wollten Sie erreichen mit diesem Aufruf der Intellektuellen?
Vous savez, il y a actuellement en France cette politique de destruction du service public et du système de la protection sociale en France.
Diese Politik der Zerstörung der sozialen Systeme und des öffentlichen Dienstes ist Teil einer Ideologie. In Frankreich sind Ideologen an der Macht und die Zerstörung des öffentlichen Dienstes ist Teil dieser Ideologie. Intellektuelle Künstler, die müssen sich Gehör verschaffen in dieser Situation. Es sind ja zum Teil sehr bekannte Intellektuelle dabei. Sie müssen sich öffentlich dazu bekennen, dass sie die Arbeiter unterstützen. Im ganzen Land setzt gerade ein Überlegungsprozess ein, sich dagegen zu wehren, gegen diese Dinge, die die Regierung vorhat, gegen diese neoliberale Agenda, die eine autoritäre Agenda auch ist. Alles soll rentabel werden, alles soll sich irgendwie rechnen in der Gesellschaft und in der Ökonomie, und aus diesem Grund werden die Menschen unterdrückt.
Et quand des gens protestent dans la rue, ils sont réprimés violemment. Et nous avons aujourd'hui en France une répression policière des manifestations.
Wir müssen auch einmal anschauen, es gibt eine unglaubliche Repression des Polizeiapparats. Seit dem Algerienkrieg in den 50er Jahren haben wir so etwas nicht erlebt, was wir in den letzten 12 Monaten gesehen haben. 27 Menschen haben ihr Augenlicht verloren, 6 Leute haben ihre Hand verloren und eine 81-jährige Frau ist gestorben nach einem Angriff durch eine Tränengasattacke. Also Sie sehen, diese neoliberale Regierung, sie regiert durch Unterdrückung und durch Gewalt.
À la fois de destruction des droits et de répression violente de ceux qui protestent.
Jetzt hat ja aber der Premierminister Edouard Philippe inzwischen angekündigt, auch nach diesen massiven Protesten und Streiks, dass das neue Rentensystem, das geplant war, erst später in Kraft treten soll, nur für Menschen, die ab 1975 geboren sind. Weitere Einschränkungen der ursprünglichen Pläne hat er angekündigt. Ist damit für Sie jetzt der Grund für diese großen Streiks und so, entfällt er jetzt?
Non, je ne sais pas ce que va devenir le mouvement, parce que évidemment.
Nein, das ändert meine Haltung dazu nicht. Ich weiß zwar nicht, was aus dieser Bewegung jetzt wird, denn Sie müssen ja sehen, jeder, der demonstriert von den Arbeitern, verliert jeden Tag Geld, das er unbedingt benötigt. Ich sehe in den Ankündigungen jetzt auch keine grundlegende Änderung der Linie der Regierung. Schauen Sie, es wird doch jetzt so getan, dass man die staatliche Versicherung zurückfährt, damit die Menschen sich bei privaten Versicherungsunternehmen versichern. Das ist eine neoliberale Politik, eine neoliberale Vorgehensweise. Emmanuel Macron hat im Élysée ja sogar amerikanische Rentenversicherer empfangen, um mit ihnen darüber zu diskutieren, wie man das machen kann. Also Sie sehen, es sollen vor allem die privaten Unternehmen gestärkt werden.
Donc les annonces du Premier ministre marquent un recul très net parce qu'ils sont obligés évidemment de faire des concessions et de apparemment Die
Regierung scheint jetzt im Moment zurückzuweichen mit dieser Ankündigung von Edouard Philippe, aber der Hintergrund der ganzen Reform bleibt gleich. Sie versuchen, die Leute hinters Licht zu führen, indem sie sagen, naja, es trifft ja die Jüngeren erst, es trifft ja gar nicht sie im Moment. Und das ist, finde ich, wirklich eine Form, die Menschen zu betrügen.
Jetzt sind Sie ja mit einem Buch zu einer ganz anderen Frage nach Berlin gekommen, Ihrem Buch Betrachtung zur Schwulenfrage. 1999 ist das in Frankreich erschienen, also vor 20 Jahren. Und Sie schreiben in einem Vorwort zu dem Buch, dass Sie da vor über 20 Jahren mit einer großen Energie, einer großen Begeisterung an diesem Buch, an den Betrachtungen zur Schwulenfrage gearbeitet hätten. Wenn Sie sich erinnern, was für eine Begeisterung war das denn damals?
Ce livre qui s'appelle Réflexion sur la question gay est un ensemble de réflexions.
Dieses Buch ist eine Sammlung von Gedanken oder Überlegungen dazu, was heißt es denn, ein System von Domination, also von Unterdrückung und Repression in Bezug auf sexuelle Minderheiten? Wie kann man die Opfer dieses Unterdrückungssystems wahrnehmen und wie politisieren sich die Menschen eigentlich? Wie formen sie diese Mitglieder einer Minderheit, wie können die eine politische Gruppe bilden und wie funktioniert die Politik einer solchen Gruppe?
C'était une discussion avec le marxisme, avec les théories de la gauche.
Ich habe auch viele Diskussionen mit dem Marxismus oder mit marxistischen Gedanken geführt. Und bei der Linken ist es ja so, da geht alles nur darum, um die Klassenfrage. Aber ich wollte zeigen, dass es auch in der Gesellschaft ganz andere Arten gibt, über Politik zu denken und zu handeln. Schauen Sie, es gibt die feministische Bewegung, es gibt das LGBT, es gibt rassistische Bewegungen. Und ich versuche zu zeigen, wie die Mehrheitsgesellschaft solche Gruppen auch formt, indem sie Beleidigungen zulässt oder die Beleidigung als Form einer Bezeichnung für bestimmte Gruppen oder bestimmte Menschen einsetzt. Und ich wollte dann auch zeigen, wie sich so ein Kollektiv, wie sich diese unterdrückten Gruppen eben formen und wie sie aus einer Mischung aus Scham und aus Stolz dann agieren.
Si je peux ajouter quelque chose sur l'enthousiasme que je ressentais quand
Um nochmal auf den Begriff der Begeisterung zurückzukommen, nachdem Sie gefragt haben, als ich das Buch geschrieben habe, spürte ich tatsächlich so etwas wie Enthusiasmus im politischen Denken, in diesen Fragen in den USA, in Frankreich oder auch überall. Man hat neu gedacht über diese Fragen, eben auch über diese Frage von Homosexualität. Heute, 20 Jahre später, sehe ich das anders. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in einer Art intellektuellen Wüste. Die Energie, über solche Fragen zu diskutieren, ist in der politischen Debatte nicht mehr zu spüren. Es gibt natürlich Ausnahmen wie Geoffroy de Lagernerie oder Edouard Louis, der das in Bezug auf die Literatur dargestellt hat. Aber es gibt nicht mehr diese kollektive Energie. Ich habe auch versucht, das in meinem Buch Rückkehr nach Reims darzustellen. Es fehlt an dieser großen gemeinsamen Energie und einem neuen Denken.
L'envie de retrouver cette énergie intense de réflexion politique.
Der französische Philosoph und Soziologe Didier Eribon ist zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir reden über seine Betrachtungen zur Schwulenfrage. 1999 in Frankreich erschienen und jetzt zum ersten Mal auf Deutsch. Didier Eribon, wir sind jetzt 20 Jahre weiter nach dem ersten Erscheinen Ihres Buches. Wir hatten und haben in Deutschland zum Beispiel mehrere offen schwul lebende Bundesminister. Seit 2 Jahren gibt es bei uns die Ehe für alle. In Frankreich schon seit 2013. Es gab die weltweite MeToo-Bewegung. Was hat sich denn dadurch aus Ihrer Sicht geändert in der Schwulenfrage?
Il est évident qu'il y a eu beaucoup de changements au cours des 20 dernières années et même des 10 dernières années.
Natürlich hat es viele Veränderungen gegeben in den letzten 20 Jahren, gerade in den letzten 10 Jahren. Das Recht auf Eheschließung für gleichgeschlechtliche Partner in Frankreich und in Deutschland, das ist natürlich sehr wichtig, ganz klar. Aber dieser Fortschritt auf der rechtlichen Ebene hat die Homophobie natürlich nicht verschwinden lassen. Das ist in Frankreich so, in manchen politischen Parteien, aber auch in Deutschland. Die Rechte ist natürlich auch sehr homophob. Diese gesellschaftliche Feindseligkeit, die verschwindet nicht. Auf einem Dorf heute, wenn da ein junger Mensch als Schwuler aufwächst, da hat sich nicht viel geändert. Er wird ständig von dieser Feindseligkeit betroffen. Und diese Frage stellt mein Buch. Wie kann sich eine Persönlichkeit finden, wenn ihr täglich Feindseligkeit und Beleidigung gegenübergebracht wird? Ich orientiere mich da auch an Pierre Bourdieu, der Habitus, also der schwule Habitus. Wie wird der von der umgebenden Gesellschaft geformt und wie wirkt er sich auf die Persönlichkeit des einzelnen Schwulen aus?
Que l'habitus gay ou lesbien formé par le monde social hostile dans lequel les personnes LGBT doivent vivre.
Das beschreiben Sie sehr eingehend auf den ersten 200 Seiten Ihres Buches, etwa die Welt der Beleidigungen, nennen Sie das auch, in der jemand aufwächst, in der jemand lebt, der schwul ist in Frankreich. Und nachdem Sie diese Welt der Beleidigungen geschrieben haben, folgt ein historischer Teil in Ihrem Buch, ein Rückblick unter dem Titel Oscar Wildes Gespenster. Also Oscar Wilde spielt eine wichtige Rolle. Marcel Proust ist ein ganz wichtiger Gewährsmann für Ihre Analyse. André Gide spielt auch eine wichtige Rolle. Und eine weitere intellektuelle Figur ist ganz zentral für Ihr Buch, Michel Foucault, mit dem Sie sich auch sehr ausführlich auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre, aber vielleicht könnten Sie versuchen, für uns zu skizzieren, was der entscheidende Gedanke ist, den Sie für dieses Nachdenken Michel Foucault verdanken.
Dans le chapitre qui s'appelle Le Spectre de Wilde, j'ai essayé de montrer comment
der Prozess gegen Oscar Wilde markiert ja so etwas wie ein ursprüngliches Trauma für viele Homosexuelle. Man wollte Oscar Wilde damals ja zum Verstummen bringen durch diesen Prozess, hat ihn ja dann auch später ins Gefängnis geworfen. Aber erstaunlicherweise ist genau das Gegenteil eingetreten. Denn statt einem Verstummen haben sich viele Homosexuelle das Wort genommen. Prise de parole, André Gide, Marcel Proust, aber auch in Deutschland zum Beispiel Markus Hirschfeld, die haben plötzlich angefangen zu sprechen über diese Frage. Und deswegen ist mein Buch auch so ein bisschen eine Geschichte des Wortergreifens, der Prise de Parole. Bei Michel Foucault ist es auch so, dass er sich praktisch in diese Geschichte der Prise de Parole hineingeschrieben hat. In seinem Werk Wahnsinn und Gesellschaft zeigt er das ja, wie die Bedrängnis von außen, also die Diskriminierung, ihn als Jugendlicher so stark beeindruckt hat und wie sehr diese ganze Frage ihn als Mensch geprägt hat. Also mir ging es darum, auch dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins, der Exklusion bei Michel Foucault zu skizzieren.
Du sentiment personnel d'exclusion chez Foucault dans le développement de son œuvre et de sa réflexion.
Geschichten vom Ausgeschlossensein erzählen Sie ja auch. Sie erzählen es indirekt in diesem Buch, weil es nicht so stark persönlich angelegt ist, aber sehr stark in Rückkehr nach Reims. Ausgeschlossensein durch das Schwulsein, durch die Herkunft aus der Arbeiterklasse, wenn man in andere gesellschaftliche Umgebungen kommt, wie sie aufsteigt in akademische Milieus. Wie ist das denn heute für Sie, dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins? Besteht das fort oder hat sich das mit Ihrem eigenen Aufstieg erledigt?
Vous savez, quand j'étais adolescent, j'avais vu au cinéma un film d'un cinéaste allemand qui s'appelle Peter Fleischmann.
Als Jugendlicher habe ich einen Film gesehen, einen deutschen Film, Jagdszenen aus Niederbayern. Darin wird ein junger Schwuler in einem Dorf in Bayern von der Dorfbevölkerung gejagt. Und ich muss sagen, dieser Film hat mir damals meine Zukunft in gewisser Weise vorausgesagt, dachte ich. Heute sehe ich die Dinge natürlich nicht mehr ganz so drastisch. Heute schreibe ich und spreche ich hier im Radio in Deutschland und sonst wo über Homosexualität. Aber wenn ich zum Beispiel in Paris Metro fahre, dann vermeide ich jede Geste meinem Partner gegenüber, jede Berührung, weil ich Angst vor Aggression oder Beleidigung habe. Die Strukturen der Gewalt gegenüber Minderheiten, die sind intakt geblieben, trotz aller Veränderungen. Schwule, Transgender, Lesben sind immer noch Opfer von solchen Aggressionen. Und ja, ich habe also immer noch das Gefühl, dass ich ständig beleidigt oder angegriffen werden könnte.
Insulté, mais agressé physiquement, ce sentiment, je l'éprouve toujours, oui.
Wenn man jetzt schaut auf Ihr Buch Rückkehr nach Reims, in dem Sie ja viel geschrieben haben über die Arbeiterklasse, darüber, dass die Linke die Arbeiterklasse nicht mehr erreicht, in dem Sie auch viel über die soziale Frage geschrieben haben und jetzt dieses Buch, von 1999 über die Schwulenfrage. Das sind ja, wenn man so will, blickt auf zwei verschiedene Arten, Gesellschaften zu analysieren, vom Sozialen aus oder eben von einer bestimmten Gruppe aus, die sich sexuell definiert. Es gab ja nun in den letzten Jahren so eine intensive Auseinandersetzung darüber, wie Politik geführt werden sollte, ob es mehr um die Anerkennung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen gehen sollte, zum Beispiel Schwule oder Migranten oder People of Color, oder ob die soziale Frage im Mittelpunkt stehen sollte. Sie haben selbst vorhin schon mal über diesen Konflikt gesprochen. Wie sehen Sie das denn heute? Was von beidem sollte im Vordergrund stehen oder gibt es eine Möglichkeit, das zu verbinden?
Quand Retour à Reims a été publié en Allemagne par Surkamp.
Als mein Buch Rückkehr nach Reims auf Deutsch erschien in der Übersetzung bei Surkamp, gab es ja hier eine große Resonanz und viele Leute lasen das Buch, als hätte ich gesagt, ja, die Linke hat den Klassenkampf aufgegeben und kümmert sich jetzt überhaupt nicht mehr um die soziale Frage. Aber das war überhaupt nicht die Intention meines Buches, im Gegenteil. Ich zeige zwar, wie die Linke die Arbeiterklasse aufgegeben hat, aber es gibt natürlich nicht eine einzige homogene Linke, sondern es gibt viele Aspekte linker Politik und es gibt auch linke Politik, die sich um Feminismus, um Ökologie, um die Rechte von Migranten kümmert. Die Linke ist ein Mosaik und eine linke Partei, die muss alle diese verschiedenen Elemente, seien sie auch gegensätzlich, zusammenbringen und es darf eben nicht diesen Gegensatz geben zwischen Sozialpolitik und Identitätspolitik. Ich sehe diesen Gegensatz nicht. Das muss man zusammenbringen. Die Linke muss sich für diskriminierte Gruppen insgesamt einsetzen. Gruppen, die unterdrückt sind, ökonomisch oder politisch.
Des Kategorien, die sind inferiorisées, exclues, discriminées, maltraitées par le monde social et la vie politique et économique.
Didier Erebon ist gerade in Deutschland, um sein Buch Betrachtung zur Schwulenfrage vorzustellen. Das Buch wird am Samstag im Surkamp Verlag erscheinen. Monsieur Erebon, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Und vielen Dank an Dirk Fuhrig, der unser Gespräch hier übersetzt hat.
Sehr gerne.
Lieder, Texte lesen, auch das machen wir hier in der Sendung Lesart. Heute schaut sich da Gesa Ufer einen Text an von Voodoo Jürgens. Hinter diesem schönen Künstlernamen steckt ein Österreicher. Es gibt seit einiger Zeit einen richtigen Boom an erstklassiger Popmusik aus Österreich. Bands wie Wanda oder Bilderbuch gehören dazu. Und jetzt eben auch Voodoo Jürgens. Gerade ist sein neues Album erschienen mit dem Titelsong Sklane Glücksspiel.
Alles ist hin.
Gibt's ja nicht, gibt's ja nicht. Ist alles dahin.
Wie bei dem lieben Augustin, einem jahrhundertealten Wiener Lied, das den Dichter, Sackpfeifer und notorischen Pechvogel Martin Augustin besingt, der betrunken in eine Pestgrube gefallen sein soll. In seiner Tradition steht die Figur des glücklosen Voodoo-Jürgens. Der ist angetreten, dem guten alten Wiener Lied im schwersten Dialekt neues Leben einzuhauchen. Und was für eins.
Ich bin mit System, schreib mir immer oder so. Das musst du machen, sonst hast du keine Chance. Wenn die Automaten gut eingestellt sind, kannst du ein schönes Knädel aussetzen. Das ist mein Automat, auf den spüle ich immer. Immer kannst du nicht gewinnen, das ist schon klar, aber ich muss sagen, bis jetzt bin ich im Blues. Wenn's der Serie hast, musst du sagen, danke, Freunde. Bei mir ist jetzt Schluss. Lass dich auszahlen, gehst leiwand essen, kaufst einen Schmuck. Oder es kann da passieren, dass er da das Knädel wieder schluckt.
Voodoo Jürgens Name ist natürlich dem seines Landsmannes Udo Jürgens entlehnt und nicht mit dem mazedonischen Rapper Jugo Irdens zu verwechseln. Zwischen Taxlern und Grantlern, zwischen Grind und Gosse bewegt sich dieser fröhlich verkaterte Halodri mit blonder Foku-Hila-Mähne, abgetragener 70er-Jahre-Kluft- und Panzerkette. Lude und Loser gleichermaßen, Spieler und ewiger Verlierer, in diesem Song sogar wortwörtlich.
Du bist lieb, legst mir noch ein Kilo, ich geb dein Ekel wieder zurück, ist watschen einfach, ich zeig dir, wie's geht. Komm schon, jetzt kommt mir der nicht. Das ist bitter, der Vorführeffekt. Na, was soll ich da sagen? Das ist ein Scheißautomat.
Der gute Lauf ist hin, hinein geht es in die Abwärtsspirale des pathologischen Spielens, ins adrenalingeschwängerte Hoffen, wieder verlieren, ins Geld leihen und wieder verlieren. So wie es Dostojewskis Spieler tat, aber auch die Gambler bei Johnny Cash und ABBA. The winner takes it all, the loser standing small, beside the victory, that's her destiny. Einen der eindrucksvollsten deutschen Songs über diese Spezies sang Achim Reichel 1981. Der Spieler, getextet vom großartigen Jörg Fauser.
Er weiß, wenn er jetzt verliert, ist er selbst verloren. Und als er die Hand ausstreckt, um den Riesen zu setzen, hört er die Spieler im Meer, den Wind hört er hetzen.
Spielen, das heißt aber auch an den Zufall glauben, im Augenblick leben, sein Leben weder planen noch meistern, sein Geld und sich selbst verschwenden. Und schließlich auch, sich den Gesetzen der Vernunft mit aller Kraft zu widersetzen. Selbst wenn bei Voodoo Jürgens angeblich nicht mal die Wiener selbst jedes Wort verstehen, er macht aus der Figur des Spielers einen echten Ohrwaschkräuler. Verzeihung, Ohrwurm natürlich.
Das kleine Glücksspiel, das Lied von Voodoo Jürgens, ist zu finden auf seinem gleichnamigen Album, das gerade beim Wiener Lotter-Label erschienen ist.
Adventskalender.
Ich verschenke dieses Jahr, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Es geht um das Leben einer jungen Frau. Alice Hasters ist 1989 in Köln geboren und aufgewachsen, lebt inzwischen in Berlin und ist Journalistin. Und sie hat einen weißen Vater und eine schwarze Mutter. Sie erzählt von ihrem Aufwachsen, Schule, Pubertät, Job, Ausbildung und was sie dabei für Erfahrungen gemacht hat, wie sich ihre Identität als schwarze Frau in Deutschland entwickelt und wie sie selbst dabei lernt, was Rassismus ist. Und Alice Hasters ist ein freundlicher Mensch, also eher so jemand, der gemocht werden möchte, dazugehören möchte. Nicht jemand, der nun über alle Maßen überreagiert, sondern eher jemand, der verletzlich ist und eben nicht selten auf rassistische Hindernisse stößt, von denen sie offen erzählt. Und das ist beeindruckend. Sie lässt uns erfahren, wie der kleine Alltagsrassismus funktioniert und in welchem Maße Stereotype dabei eine Rolle spielen. Die sind oft gar nicht bös gemeint, aber eben doch Zeugnisse eines tiefer gelagerten und letztlich auch rassistisch imprägnierten Weltverständnisses. Also so etwas Einfaches wie die Frage, wo kommen Sie her? Wenn ihr die gestellt wird und sie antwortet, aus Köln, dann hört das Fragen eben nicht auf, sondern es wird weiter gefragt, bis sie irgendeine Ahnenreihe möglichst bis tief nach Afrika zu erkennen gegeben hat, weil die Antwort aus Köln einfach nicht ausreicht. Und die kleine Diskriminierung, die in dieser Frage liegt und was das bedeutet für einen jungen Menschen, der heranwächst und der sich die Frage stellt, ob er dazugehört, das habe ich in diesem Buch verstanden und bin dankbar, dass sie mich hat daran teilhaben lassen. Ich schenke das Buch meiner Frau. Hoffe, dass sie jetzt nicht zuhört, sonst ist die Überraschung weg, weil ich mit ihr so gern darüber sprechen möchte. Mich hat das Buch sensibilisiert für die Feinheiten der Ausgrenzung und auch die Schwierigkeiten, die Kommunikation da manchmal bereitet. Und ich möchte mit ihr so gern darüber sprechen und bin neugierig, was sie darüber denkt.
Das war der Wellenchef von Deutschlandfunk Kultur, Hans Heimdall, der verschenkt Alice Haas das Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das Buch ist im Verlag Hansa Blau erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Neoliberalismus und wirtschaftliche Globalisierung. Nach Ansicht vieler Linker sind diese Ideologie und dieser Prozess verantwortlich für die Beschädigung der Gegenwart, für soziale Spaltung, Zerschlagung öffentlicher Institutionen, Aufstieg des Rechtspopulismus. Wir haben das vorhin von Didier Eribon auch wieder gehört, der bei uns zu Gast war. Der kanadische Historiker Quinn Slobodian, der hat eine Geschichte des Neoliberalismus geschrieben mit dem Titel »Globalisten, das Ende der Imperien« und die Geburt des Neoliberalismus. Der Kritiker Jens Balzer hat dieses neue Buch für uns gelesen. Und eine Sache weiß ich schon, Herr Balzer, für Sie ist das Buch eine brillante Ideengeschichte des Neoliberalismus. Warum ist das Buch brillant?
Also ich finde es brillant in seiner ideenhistorischen Tiefe. Es ist wirklich eine spannende, sehr bunt ausformulierte Geschichte, die Quinclebaudien da erzählt. Und er zeigt, dass sich hinter diesem ausgeleierten Schlagwort eine Denktradition verbirgt, die ein ganzes Jahrhundert überspannt tatsächlich. Und dass der Begriff und das Programm, das sich damit verbindet, doch weit komplexer sind, als man das in der gegenwärtigen Debatte so sieht und diskutiert. Sie haben es gerade schon gesagt, also Neoliberalismus wird heute vor allem als Synonym für die Zerschlagung öffentlicher Institutionen gebraucht und einen vollständig entfesselten Kapitalismus. Das stimmt aber nur teilweise. Denn ja, Neoliberalismus setzt auf Deregulierung und Privatisierung und auf die Etablierung einer alternativlosen Konkurrenzgesellschaft. Doch geht das andererseits gerade nicht. Das zeigt Slobodien ohne den Rückgriff auf starke Institutionen, die über die Grenzen von Staaten hinweg die Freiheiten des globalen Wirtschafts verteidigen und gegen dessen Bedrohung durch nationale Gesetze, Regulierungen, Zölle, Gewerkschaften. Und wie die Vertreter und die Erfinder gewissermaßen des Neoliberalismus solche Institutionen entworfen haben und an deren politischer Durchsetzung mitgewirkt haben und wie sie damit gewissermaßen zu intellektuellen Pionieren der Globalisierung wurden. Das ist das Thema dieses Buches. Und in der Art und Weise, wie Slobodien das darstellt, finde ich das wirklich ganz großartig.
Und Sie haben schon gesagt, 100 Jahre zurück schaut man damit ungefähr. Also die Geburtsstunde, die ja auch schon im Titel steckt, die Geburt des Neoliberalismus, die setzt er an um den Ersten Weltkrieg herum?
Ja, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, also als Geburtsstunde, sieht er quasi die Auflösung der alten Kolonialreiche. Das ist das Bild der Imperien, das im Titel ja schon auftaucht, mit frei fließenden Strömen von Gütern und Kapital. Und da gibt es dann in den 20er Jahren so eine Art mythisches Urbild eines verlorenen Liberalismus, den dann frühe neoliberale Ökonomen wie Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises wieder ins Recht setzen wollen, unter den Bedingungen der dekolonisierten Welt, eben als Neoliberalismus. Die sammeln sich, quasi Slobodien schreibt, auf den Trümmern des Habsburger Reiches und stellen sich auch so die neue Welt des Wirtschaftens vor wie ein globales Habsburger Reich, also multikulturell ohne Grenzen. Und das sind dann auch die ersten, die einerseits Wirtschaftsprozesse in einer globalen Perspektive zu analysieren und zu bestimmen versuchen. Das heißt, ihr Ordo-Globalismus, nennt Slobodien, das kennt auch in der Analyse, kann außerhalb der Weltwirtschaftsmeer. Und umgekehrt wendet sich das Programm dann eben gegen Zollschranken jeglicher Art und gegen jede Beschränkung des internationalen Wirtschaftens. Also man will da die Analyse und das politische Programm, das daraus erwächst, ineinander spiegeln.
Für uns ist ja vielleicht besonders interessant, wie die Bundesrepublik geprägt wurde, historisch von neoliberalen Ideen. Geht er auch darauf ein?
Ja, es gibt da zum Beispiel einen Schüler von Hayek, Wilhelm Röpke. Der ist interessant, weil er einerseits Ludwig Erhards Programm der sozialen Marktwirtschaft inspiriert hat, also gewissermaßen auch das Gründungsdokument der westdeutschen Konsumgesellschaft, der westdeutschen Wohlstandsgesellschaft, aber andererseits dann in den 60er Jahren auch zu einem entschiedenen Befürworter der südafrikanischen Apartheid wurde, weil in der die neoliberalen Prinzipien also autoritär und effektiv durchgesetzt wurden gegen eine in Röpkes Augen unterentwickelte Bevölkerung, die nicht in der Lage war, die eigenen Interessen zu erkennen, also die Interessen des frei flottierenden Kapitals.
Und das ist ja dann schon ein interessanter Punkt, wenn man jetzt einbiegt zur Bewertung des Neoliberalismus, wenn man dafür ein Apartheidssystem preist und unterstützt. Wie steht denn Quinclebaudien nach diesem Durchgang durch die Geschichte überhaupt zur Ideologie des Neoliberalismus?
Ja, er sieht sie gar nicht so sehr als Ideologie in diesem emphatischen, sondern auch so linksintellektuellen Sinne. Also er sieht sie nicht als monolithischen Block, sondern als Tradition mit auch vielen Widersprüchen und inneren Kontroversen. Also wie er das darstellt, also es gibt auch viele Punkte, über die Neoliberalen nicht einig sind, zum Beispiel wie bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die zu bewerten war. Ist das jetzt irgendwie ein Teil der Globalisierung oder eher eine Abschottung innerhalb dieses europäischen Wirtschaftsraums? Also das zeichnet er sehr differenziert nach und das heißt aber auch, und dann komme ich auf Ihre Frage zurück, er zeichnet sehr differenziert diese Dialektik aus Freiheitsbeschwörung und Autoritarismus nach, die den Neoliberalen eignet. Also die sprechen ja immer gerne von Freiheit und Selbstbestimmung. Doch dann andererseits eben aber auch nur so lange, wie es um die Selbstbestimmung von Konsumenten und um die Freiheit des Handels und Eigentums geht. Also darum können sie das Apartheid-Regime genauso bedenkenlos unterstützen wie auch ein ganz paradigmatischer Fall die chilenische Diktatur unter Augusto Pinochet in den 70er Jahren. Und darum funktioniert dieses neoliberale Modell auch im China der Gegenwart ja so reibungslos. Ne? Also weil für die Idee des Liberalismus, die sich damit verbindet, politische Freiheit immer nur sekundär ist gegenüber der ökonomischen.
Das sind ja haufenweise interessante Themen und ein weiter historischer Rahmen. Kann denn Quinn Slobodian am Ende davon auch noch gut erzählen?
Ja, ich finde, er macht das sehr gut. Also ich habe das wirklich gerne gelesen, obwohl das ja sich erstmal so nach einem sehr spröden Thema anhört. Also ich kann auch allen Hörern, Hörerinnen empfehlen, sich davon nicht abschrecken zu lassen. Also es gibt eben einerseits bei ihm die intellektuellen Biografien der Vordenker, die er nacherzählt, also sowohl von Ökonomen als auch dann von politisch wirkmächtig gewordenen Vertretern des Neoliberalismus. Und er erzählt das detailliert, verbindet das mit Wirtschafts- und Geistesgeschichte. Also ich habe das wirklich sehr gerne gelesen, ist sehr anschaulich und sehr unterhaltsam.
Das Buch Globalisten, das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus von Quinn Slobodian, aus dem Englischen übersetzt von Stefan Gebauer, im Surkamp Verlag erschienen. Besten Dank an Jens Balzer.
Dankeschön.